Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Macht Politik. Heute führen wir unsere kleine Europatour weiter und sprechen mit Svenja Hahn. Svenja sitzt seit 2019 für die FDP und die liberale Fraktion Renew Europe im Europäischen Parlament. Sie erzählt uns unter anderem von ihrem politischen Weg, erklärt, was es mit der norddeutschen Gelassenheit auf sich hat und warum sie mal eine Rede auf Schwedisch gehalten hat. Viel Spaß beim Reinhören. Wo sitzt du da gerade? Wir nehmen hier digital auf, aber du siehst so ein bisschen aus wie so eine Nachrichtensprecherin, quasi unsere Europakorrespondentin. Bist du nicht? Wo sitzt du gerade?
Ich sitze gerade im Europäischen Parlament und wenn man natürlich viel in Brüssel oder Straßburg ist, ist es natürlich auch wichtig, dass man irgendwie nach Hause kommuniziert und das Parlament ist unglaublich gut ausgestattet. Also wir haben zum Beispiel eigene Aufnahmestudios für Radio, hier kann man super dann auch Podcasts aufnehmen oder Beiträge, Radiobeiträge aufnehmen. Wir haben eigene Fernsehstudios und die können wir als Abgeordnete auch immer buchen, wenn wir Interviewanfragen dann auch bekommen.
Ja.
Und das könnt ihr euch vorstellen. Also hinter mir ist zum Beispiel die europäische Flagge, das Parlamentslogo. Das sind richtige Aufnahmestudios.
Ja, das garantiert uns auch eine gute Qualität. Das freut mich heute besonders, weil ich muss das Ganze ja hinterher auch nochmal schneiden. Und da ist es immer schön, wenn wir dann in professionellem Umfeld hier auch aufnehmen können.
Weil der Stefan Schmidt, der ist da sehr technischer Perfektionist und durch immer eine sehr große Konzentriertheit. Heute auf jeden Fall ein bisschen angenehmer.
Dann kann er sich ja auf das Gespräch fokussieren und muss gar nicht gestresst sein.
Genau. So, du bist jetzt gerade in Brüssel, aber wenn man sich so ein bisschen mit dir beschäftigt, sieht man, du bist ein waschechtes Nordlicht. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ich bin in Hamburg geboren, in Schleswig-Holstein aufgewachsen, wieder nach Hamburg gezogen irgendwann. Also schon sehr norddeutsch geprägt, würde ich sagen.
Wo in Schleswig-Holstein? Weiter nach Dänemark hoch oder in den östlichen Flügel?
Nee, im Speckgürtel, Hamburger Speckgürtel. Ah, ja. Also Henschel-Ulzburg, falls das irgendjemand was sagt. Wenn man die A7 so 30 Kilometer hochfährt von Hamburg, dann bist du da.
Stimmt, wenn man echt aus Hamburg so einmal rausspringt, ist man schon in Schleswig-Holstein, ne? Das geht ganz schnell.
Oder zum Beispiel Niedersachsen, je nachdem, wo du hinspringst.
Ja, genau, und wie weit. Du sagst, du norddeutsch geprägt. Was heißt denn für dich norddeutsch geprägt?
Ja, ich glaube, so ein bisschen norddeutsche Gelassenheit, Stürme oder so ist man ja auch gewohnt im Norden. Und natürlich auch, finde ich, auch an den Themen, die mich politisch interessieren. Also mich hat immer schon früh auch Handelspolitik interessiert. Also mein Papa erzählt heute noch gerne mal, wie er mit mir an den Landungsbrücken war und wie begeistert ich da den Containerschiffen hinterher geguckt habe. Und heute mache ich zum Beispiel Handelspolitik. Also auch sowas kommt wahrscheinlich von sowas. Mhm.
Hast du auch einen gewissen Hang zu Skandinavien?
Total. Ich bin ein großer Nordeuropa-Fan. Ich spreche selber auch Schwedisch zum Beispiel.
Oh.
Also bin großer Schweden-Fan zum Beispiel.
Ja, ich snakka lite norske.
Ja, aber bra. Har du lärt lite danska eller svenska eller norske?
Vielleicht könnten Sie einen Ihrer Übersetzer hinzubitten, weil ich verstehe jetzt gerade kein Wort mehr.
Ich hatte ein Auslandssemester in Oslo, weil mich Norwegen immer total gereizt hat. Da habe ich aber auch festgestellt, da auch nochmal in live, dass sich Dänen, Schweden und Norweger auch wunderbar unterhalten können und auch gegenseitig foppen können. Fand ich auch sehr sympathisch.
Das stimmt.
Darum habe ich auch einen großen Hang nach Nordeuropa bis heute.
Gerade Dänisch finde ich nicht ganz so leicht zu verstehen. Norwegisch und Schwedisch sind ja sehr ähnlich. Mhm. Ich war letztes Jahr bei dem politischen Festival in Norwegen, Almedalen. Almedalen ist in Schweden. Arendalsuka und hatte dann da auch eine Veranstaltung und dann haben sie mitbekommen, dass ich Schwedisch spreche und dann haben sie gesagt, ach Mensch, ist vielleicht einfacher, wenn du es auf Schwedisch machst, statt auf Englisch, das verstehen mehr Leute. Mhm. Und dann stand ich da mit klopfendem Herzen und habe dann zum ersten Mal so eine öffentliche Veranstaltung auf Schwedisch gemacht, aber es hat halbwegs funktioniert. Wahrscheinlich klang ich nicht ganz so intelligent, wie ich auf Englisch geklungen hätte, aber es hat auch irgendwie geklappt.
Sehr cool.
Man kommt irgendwie in Europa kommt man immer irgendwie durch, auch mit verschiedenen Sprachen.
Aber es hat ja auch was sehr Wertschätzendes, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es manchmal so was Deutsches ist, weil wir, glaube ich, so was sehr Perfektionistisches im Sprachgebrauch haben. Und ich glaube, andere Länder, die freuen sich einfach so, weil sie es einfach sehr wertschätzend finden, dass man halt dann genau ihre Sprache spricht.
absolut. Das merkt man hier auch im Parlament. Also jeder muss ja, reicht ja theoretisch, wenn du deine Muttersprache sprichst. Es gibt ja für alle offiziellen Dinge auch Übersetzungsteams. Aber jede Sprache mehr, die du sprichst, macht einen Unterschied. Und selbst wenn du nur irgendwie Hallo und Danke sagen kannst, ich würde sagen, jede Sprache, die du sprichst, öffnet dir auch irgendein Herz. Also alleine, wenn du nur auf dem Flur den Kollegen in der Landessprache grüßt oder beim Fahrservice dem Fahrer in seiner Landessprache dankst oder so. Ich glaube, das ist immer schon ein toller Türöffner.
Wie ist das denn überhaupt mit diesen Übersetzungen? Jeder Debattenbeitrag wird ja simultan übersetzt in alle beteiligten Landessprachen. Ist das denn immer sichergestellt, dass es da für alle Sprachen dann auch Übersetzer gibt, die wirklich alles hundertprozentig richtig übersetzen? Oder gibt es da schon mal Fälle, wo es auch Fehler gegeben hat oder wo man im Nachhinein gemerkt hat, am Protokoll, da ist was komplett falsch übersetzt worden?
Ja, also ich muss sagen, ich habe echt großen Respekt vor den Übersetzerteams hier. Die sind echt unglaubliche Maschinen. In der Plenardebatte ist dann tatsächlich immer simultane Übersetzung. Also das heißt, es sind immer Teams von drei Leuten pro Sprache. Jede Sprache hat auch eine feste Nummer. Also ich höre immer auf 1 oder auf 2, Deutsch und Englisch, je nachdem, was schneller ist, weil die jeweilige Übersetzung übersetzt, sobald sie die Sprache versteht, die da gesprochen wird. Wenn sie die nicht versteht, dann hört sie selber eine Übersetzung. Wir können als Abgeordnete zum Beispiel, wenn wir unsere Reden vorschreiben, können wir die auch einreichen. Beim Übersetzungsteam. Das heißt, sie haben dann auch was vorliegen. Das macht ihnen die Arbeit natürlich ein bisschen leichter. Ich habe selber immer nur Stichpunkte, die reiche ich aber trotzdem ein. Wenn man den Job ein bisschen einfacher machen kann, ist das ja okay. Aber klar, da ist natürlich manches Mal auch Dinge lost in translation. Deswegen ist gerade bei internen Arbeitssitzungen ist das eigentlich Usus, wenn du gut Englisch sprechen kannst, dass du das dann auch auf Englisch machst. Du kannst es aber in jeder Sprache machen. Aber bei internen Sitzungen, also zum Beispiel Fraktionssitzung, Ausschusssitzung, ist nicht automatisch jede Übersetzung da. Das müssen die Fraktionen beantragen. Mhm. Ist ja auch ein Kostenfaktor, welche Sprachen werden beantragt.
Ich komme nachher nochmal auf diesen Punkt zurück, aber ich weiß, dass der Simon jetzt erstmal darauf brennt, seine drei Fragen loszuwerden.
Ja, hau rein.
Ich habe so viele Fragen und so viele Gedanken. Wir versuchen den Start ja jetzt mittlerweile mal möglichst offen zu lassen und ich freue mich immer, wenn dann direkt ein paar Überraschungen kommen. Aber genau, wir legen jetzt los mit entweder oder. Bei der Zeit würde man sagen A- oder B-Spiel. Wir sind da ein bisschen schlanker unterwegs. Ich stelle dir drei Entweder-Oder-Fragen, die etwas mit dir und deiner Lebenswelt zu tun haben.
Okay.
Du entscheidest möglichst schnell und ohne Erklärung.
Okay.
Edding oder Bleistift?
Edding natürlich.
Belgische Waffel oder belgische Pommes?
Waffeln.
Ja, man sieht schon direkt einen Unterschied. Katharina Barley von der SPD hat sich für die Pommes entschieden.
Ja, ich bin eher ein Freund von diesen ganz dünnen Pommes. Die so ganz lange, ganz knusprig sind und die belgischen sind eher so ein bisschen dicker. Die können in der Mitte auch mal so ein bisschen lapprig sein. Okay. Das finde ich nicht so. Ich bin mehr so der knusprige Pommes-Typ.
Okay, eine sehr nachvollziehbare Argumentation.
Finde ich auch sehr logisch.
Brüssel oder Straßburg?
Brüssel.
Sehr gut. Bist du ein Freund davon, dass ihr monatlich rüberzieht?
Nein. Aber ich bin auch kein Meckerbüdel. Also was ich nicht ändern kann, beschwere ich mich auch nicht drüber. Also im Parlament stimmen wir ja auch jedes Jahr, wenn es um Haushalt geht, darüber ab, dass wir gerne einen Sitz wollen. Und das ist mehrheitlich ja auch Brüssel, weil hier einfach das ganze europäische Leben stattfindet. Wir können es aber selber nicht ändern, sondern das muss ja einstimmig von den Mitgliedsländern geändert werden. Ich bin auch dafür, aber ich beschwere mich nicht über Dinge, die ich nicht ändern kann, sondern ziehe meinen Job durch.
Ein Hinweis in eigener Sache. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ihr könnt ab sofort in der Kategorie Beste Information für uns abstimmen. Und darum bitten wir euch natürlich auch. Denn es wäre doch langweilig, wenn die üblichen Verdächtigen das Ding nach Hause holen. Ganz einfach nachschauen unter www.deutscher-podcastpreis.de. Wir hinterlegen den entsprechenden Link fürs Voting, aber auch in den Shownotes. Vielen Dank.
Ich habe jetzt gelernt, es gibt die Brüsseler Waffel, die Lütticher Waffel und die belgische Waffel. Ich weiß nicht, ob du auch alles schon ausprobiert hast, aber da würde mich natürlich interessieren, ob du einen Favoriten hast.
Die Lütticher Waffel, das ist die mit diesem Zuckerstück hier noch drin, ne?
Ja,
ist das die?
Genau, ja.
Ich glaube, die ist das. Also ich glaube, diese klassische dicke Brüsseler Waffel, das ist dann schon eher meins. Gerne noch mit so einem, weiß nicht, mit so einer Kugel Eis oder so. Das finde ich besonders lecker.
Oh, ja, das klingt jetzt doch gefährlich.
Oder Vanillesoße ist. Aber Vanillesoße, also eigentlich isst man ja Vanillesoße mit was dazu. Mhm. Also Vanillesoße mit Waffel finde ich auch eine gute Kombination.
Aber kommt man denn auch mal dazu, weiß ich nicht, in die Brüsseler Altstadt ist jetzt auch nicht 2 Minuten vom Parlament entfernt. Ich glaube, man läuft so 25, 30 Minuten. Es ist jetzt nicht so, dass du wahrscheinlich regelmäßig da unterwegs bist, ne? Aus zeitlichen Gründen, ist unser Verdacht.
Ich fürchte, du vermutest da ganz richtig. Ich habe echt neulich überlegt, wie oft habe ich es eigentlich geschafft, vielleicht auch mal ein Wochenende in Brüssel zu bleiben, um mir da mal die Stadt anzugucken. Mhm. Doch leider nicht so oft. Das habe ich mir vorgenommen, sollte das klappen mit der Wiederwahl, auch mal Belgien vielleicht mal ein bisschen zu entdecken. Vielleicht mal ein freies Wochenende mal hier zu bleiben, statt nach Hause zu fahren, wie halt sonst eigentlich jede Woche. Also ich komme eigentlich montags nach Brüssel oder Straßburg und Donnerstag geht's dann zurück. Vielleicht auch mal Belgien ein bisschen zu entdecken. Ist ja auch ein super schönes Land. Bis jetzt habe ich die einzige Stadt, die ich mal entdeckt habe, außer Brüssel, war Gent. Mhm. Also da gibt es ja noch einige schöne Städte auch zu entdecken. Ja. Man ist dann doch immer sehr auch im Parlament und im Europaviertel unterwegs, wo man dann doch hier ist zum Arbeiten und seine Termine durchzieht und dann hier im Europaviertel halt unterwegs ist und gar nicht das bis in die Altstadt schafft. Wobei, ich habe ja auch regelmäßig Besuchergruppen, mit denen ist man dann zum Beispiel auch in der Regel immer in der Altstadt unterwegs, geht mit denen zum Beispiel abends noch essen oder so. Mhm. Da komme ich dann auch mal ein bisschen raus.
Sind das so Besuchergruppen aus dem Wahlkreis? Also so kenne ich es aus dem Bundestag.
Genau, das gibt's bei uns auch. Dass man mehrmals im Jahr halt so Besuchergruppen organisieren kann. Die werden dann bezuschusst vom Parlament und mit denen macht man dann ein kleines Programm. Die kommen dann ins Parlament, gucken sich das Parlament an, gehen zum Beispiel ins Museum. Das ist sehr modern, interaktiv hier gestaltet. Gibt es noch eine kleine Stadtführung zum Beispiel und dann auch eine Debatte dann mit dem jeweiligen Abgeordneten oder der Abgeordneten, die eingeladen hat. Und ich gehe dann abends immer noch mal mit meinen Besuchergruppen essen, dass man da auch noch mal ein bisschen mehr Zeit für so einen Austausch hat. Kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Also wenn Sie sich ja zuhören und Sie das interessiert, gucken Sie gerne, wer sind denn Abgeordnete zum Beispiel bei Ihnen aus dem Wahlkreis. Kontaktieren Sie die einfach mal. Das bieten eigentlich alle Europaabgeordneten an.
Ja. Simon hat in der ersten Frage nach Edding oder Bleistift gefragt. Mich hat nicht gewundert, wofür Sie sich entschieden haben, denn Sie waren bei dieser Firma, die wahrscheinlich bei den Besitzern von öffentlichen Toiletten und den Besitzern von Whiteboards gleich unbeliebt ist. Vielleicht macht Edding auch Whiteboard-Marker.
Machen sie, ja.
Aber ich kenne immer nur diesen Worst-Case, wo dann jemand doch diesen Permanentstift genutzt hat und das Whiteboard dann für alle Ewigkeiten verdorben ist. Das war eine Etappe in Ihrem Leben, aber es gibt weitere und wir machen es mit der Vorstellung immer so, dass Sie selber entscheiden, welche 3 Stationen in Ihrem Leben beruflich, privat, politisch für Sie am wichtigsten waren.
Okay.
Edding könnte eine sein, aber die haben wir jetzt auch schon genannt.
Ja, das war auf jeden Fall eine schöne private Station. Also habe ich gerne gearbeitet da, auch tolle Kollegen gehabt. Aber natürlich die Stationen, die mich politisch sehr geprägt haben, ist für mich natürlich, wie ich in die Politik gekommen bin, weil ich mich tierisch geärgert habe. Ich glaube, viele Menschen kommen in die Politik, weil sie frustriert sind, weil sie sich über irgendwas aufregen, weil sie was dann auch irgendwie verbessern wollen, weil sie was anders machen wollen. Das war bei mir auch so. Ich habe mich auch geärgert. Das war 2009, habe ich angefangen zu studieren. Und ich wollte, glaube ich, seit ich 14 oder 15 war, Geschichte studieren. Hatte mich unglaublich drauf gefreut. Ich war nach Hessen gezogen zum Studium in Gießen. Wer Gießen nicht kennt, das ist eine Stadt, die ist besser als ihr Ruf zum Studieren, würde ich sagen. Es ist eine sehr coole Studierendenstadt. Nicht die schönste Unistadt in Hessen, aber auf jeden Fall als Studi sehr lebenswert. Und 2009 waren ja auch Europawahlen und Bundestagswahlen. Und 2008, 2009 war ja Finanzkrise. Da war ja viele, gerade auch so in meiner Generation, die gerade Abi gemacht hatten, war so, oh, was gibt's eigentlich für uns? Ne? Gibt's für uns noch einen Job? Gibt's für uns überhaupt noch irgendwas zu gestalten? Oder wird das hier nichts mehr? Und ich hatte mich damals dann sehr intensiv auch, waren meine ersten großen Wahlen, bei denen ich wählen konnte, damit beschäftigt, wen wähle ich? Und hatte mich dann damals für die FDP entschieden. Und dann hatte ich angefangen zu studieren. Und damals war in Hessen großer Studistreik. Da haben viele Studierende demonstriert für mehr Geld für Bildung. Und an meiner Uni hatten ganz viele die Hörsäle dann besetzt, sodass keine Seminare stattgefunden haben. Und das hat mich tierisch geärgert, weil ich hatte mich ja so drauf gefreut zu studieren. Und dann sind irgendwie reihenweise Vorlesungen und Veranstaltungen ausgefallen. Und dann haben die auch vielleicht noch irgendwie ein bisschen randaliert und Hörsäle auch beschädigt. Und dann habe ich gedacht, naja gut, aber wer bist du denn, dass du dich über Leute aufregst, die was machen, an das sie glauben? Auch wenn du vielleicht mit den Mitteln nicht übereinstimmst, die Leute machen immerhin was. Und du machst da nichts. Also kannst du dich auch nicht über andere Leute beschweren. Ich habe gedacht, ja, dann musst du halt was machen. Dann, und wo kann ich was verändern? Und auch vielleicht so, ne, also meine Vorstellung ist nicht, Bildung machst du besser, wenn du Leute von Bildung abhältst. Aber wo kann ich denn was wirklich verändern? Und habe dann gesagt, ja, dann musst du halt Politik machen. Und dann hatte ich ja gerade FDP gewählt. Und habe ich gedacht, okay, ja, dann gucke ich mir mal die Liberalen an und bin zur Liberalen Hochschulgruppe gegangen. Und das hatte mir ganz gut gefallen. Da habe ich gesagt, okay, ja, ich kann dir hier mal fürs Studieren im Parlament und mach mal meine Uni besser. Dann habe ich das gemacht und hat das geklappt. Und dann bin ich ins Studierendenparlament eingezogen und habe dann dafür gekämpft, die Uni besser zu machen. Und das war so ein bisschen mein Weg eigentlich in Politik. Über Uni, Bildung und Frustration, würde ich sagen. Und habe dadurch dann den Zugang zur Politik gefunden. Und wenn man dann einmal drin ist, stellt man fest, es gibt noch sehr viele andere Dinge, außer vielleicht das unmittelbare Umfeld. Und habe sehr schnell festgestellt, dass was mich wirklich interessiert, ist eigentlich Europapolitik.
Wir bleiben erst bei der ersten Station. Meine freche Frage direkt ist, liberale Hochschulgruppen haben es nicht so leicht an der Uni, oder?
Ja, das stimmt. Gerade auch die Uni Gießen war damals auch eher, waren eher linke Hochschulgruppierungen stark. Also das war meine erste Erfahrung mit so einem intensiven Wahlkampf. Also das ist schon nicht so einfach, wenn du da das erste Mal Wahlkampf hast und es ist im Januar, also es ist auch kalt. Du gehst da Plakate aufhängen, ne? Es ist abends, es ist irgendwie dunkel und dann meckern dich da Leute an, da fühlt man sich nicht so wohl, ne, als auch gerade als Frau, als Anfang 20 oder so, oder stehst da am Wahlkampfstand und plötzlich spucken dir Leute vor die Füße und denkst so, krass.
Was ist passiert?
Ja, das ist mir passiert zum Beispiel damals, oder beleidigen dich einfach. Das fand ich schon krass damals. Mich hat das eher irgendwie so ein bisschen angespornt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die sich dann zurückziehen. Und ich finde, als demokratische Wettbewerber muss man immer fair miteinander umgehen. Das ist für mich auch da, auch die Erinnerung daran. Wenn dann zum Beispiel, als wir dann im Studierendenparlament waren, habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wir alle fair miteinander umgegangen sind, auch wenn wir sehr unterschiedliche politische Vorstellungen hatten. Und das ist für mich immer auch eine sehr prägende Erfahrung gewesen, dass man sich wirklich hart in der Sache streiten kann, aber wie wichtig das ist, fair miteinander und respektvoll miteinander im Umgang zu sein. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig im demokratischen Wettbewerb. Und deswegen betrübt mich das oder besorgt mich das auch oft, wenn ich sehe, wie teilweise der Umgang gerade auch auf Social Media miteinander ist. Gerade unter Demokraten, finde ich, müssen wir da sehr auf Respekt miteinander achten.
Hätte es eine Alternative gegeben zur FDP oder war das ganz klar?
Also für mich war es damals sehr klar, weil ich hatte 2009 in den Europawahlen, Bundestagswahlen, ich hatte mir alle Parteiprogramme durchgeguckt, hatte mir alle Parteien angeguckt, wer hat mich überzeugt und hatte mich dann entschieden, FDP zu wählen. Finanzkrise, für mich war damals gerade Wirtschafts- und Finanzpolitik für mich ein sehr entscheidender Grund, FDP zu wählen. Ich war gerade 19, 20 und war wirklich viele in der Generation, die gerade Schulabschluss gemacht hatten, sehr viel Unsicherheit, ne? Wo geht's eigentlich hin? Und die gerade Wirtschaftspolitik hat mich damals echt überzeugt. Und dann habe ich mir gar keine anderen Parteien angeguckt, um da irgendwie Mitglied zu werden, sondern habe gedacht, ja, wenn ich die gewählt habe, dann ist das ja logisch, dass ich da hingehe.
Gab's da wirklich Zukunftsängste bei euch?
Ja, also schon, was wir damals auch so diskutiert haben. Und ich war immer schon sehr politischer Mensch. Also meine Eltern oder mein Elternhaus auch politisch sehr interessiert, also nicht parteipolitisch engagiert. Aber auch ich habe von meinen Eltern auch immer mitbekommen, dass man sich ehrenamtlich engagiert. Meine beiden Eltern waren da im Ort, wo wir gewohnt haben, auch sehr, sehr engagiert, waren selbstständig. Also immer sehr viel Werte auch mitbekommen, dass man auch Verantwortung übernimmt, zum Beispiel als Unternehmer oder auch in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft. Und ich hatte das da eigentlich dann auch am meisten in der FDP gesehen. Und wir hatten viele so in Abi-Zeiten, ja, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Okay, jetzt haben wir vielleicht einen Studienplatz, aber wie geht's mit Arbeitsplätzen? Was haben wir eigentlich für Chancen? Da waren jetzt schon große, große Krisensituationen, aber ja auch irgendwie so eine Aufbruchssituation damals. Also wir hatten, erinnere ich noch, da war ja Obama, das war dann irgendwie auch irgendwie das Abi-Motto, ich glaube irgendwie Abi, yes we can oder so. Also zeitgleich ja auch irgendwie so ein bisschen Aufbruchsstimmung, die auch aus Amerika damals rübergeschwappt war.
Ich finde es spannend. Ich habe 3 Jahre nach dir Abi gemacht dann und kenne eigentlich nur die Aufbruchsstimmung. Also ich habe in der Zeit Abi gemacht, wo für uns alle klar war, die Arbeitgeber quasi warten nur auf uns. Wir können es uns aussuchen. Und so ist es ja gefühlt später eingetreten. Und es ist ja die letzten Jahre auch nochmal verstärkt so gewesen. Darum finde ich es total interessant. Also mir ist natürlich klar, dass es die Finanzkrise war. Aber ich war in der Zeit einfach nochmal 3 Jahre jünger und darum war sie für mich auch nochmal weniger relevant. Spannend, was in der Zeit da einfach auch nochmal passiert ist.
Ich war zu der Zeit schon einige Jahre selbstständig und habe das natürlich auch entsprechend ganz anders erlebt. Bin da zwar gut durchgekommen, aber kann das gut nachempfinden, dass wir damals ja auch ähnlich wie zu Beginn von Corona überhaupt nicht wussten, was kommt da jetzt auf uns zugerollt.
Was passiert jetzt, ne?
Ja. Du hast einmal gesagt, dass das war jetzt konkret auf die Demonstrationen der Studierenden gemünzt, dass das nicht das Mittel deiner Wahl wäre. Bist du nicht so eine Freundin vom Demonstrieren?
Doch, auf jeden Fall.
Okay.
Wo ich nicht groß begeistert von war, war irgendwie Hörsäle besetzen und beschädigen.
Okay.
Weil was mache ich denn besser, wenn ich mehr Geld für Bildung will und mein Mittel der Wahl ist, ich halte andere Studierende vom Studierenden ab. Also wo mache ich denn da was besser? Also da übe ich ja keinen Druck aus, da beschädige ich mich ja selber eigentlich. Also das habe ich einfach nicht als zielführendes Mittel gehalten. Ich finde Demonstrationen super wichtig. 2019 bei den Europawahlen, das große Thema neben Umweltschutz natürlich war ja Uploadfilter. Also Freiheit im Internet. Und ich war auch auf jede Menge Demos dafür. Und ich glaube, dass so viele Menschen für die beiden Themen, ne, also Freiheit im Internet und auch Umweltschutz auf den Straßen waren, hat auch mit dafür gesorgt, dass das eine der Prioritäten der EU-Kommission war. Und ich glaube, da haben vor allen Dingen junge Menschen für gesorgt, dass sie auf die Straße gegangen sind. Deswegen, ich halte das für super wichtig, sich zu engagieren, auf die Straße zu gehen, laut zu sein. Ich finde aber, man muss auch einen Schritt weiter gehen. Politische Entscheidungen finden halt in unserer Demokratie auch durch Parteien statt und in Parlamenten. Deswegen würde ich immer junge Menschen dazu aufrufen, sich zu engagieren, Parteien beizutreten, Jugendorganisationen beizutreten. So hat ja auch mein Weg zum Beispiel angefangen. Das wäre zum Beispiel nächste Station, über die wir reden könnten. Ich war Vorsitzende der Europäischen Jungen Liberalen. Das hat mich beispielsweise sehr geprägt. Und man kann da auch wirklich richtig viel verändern. Deswegen auf die Straße gehen ist gut, aber auch dahin gehen, wo Entscheidungen getroffen werden.
Ja, dann machen wir doch mit der zweiten Station weiter.
Doch, von mir aus gerne.
Und wir sind gespannt.
Ja, also ich hatte euch ja erzählt, ich habe dann angefangen, mich in der Unipolitik zu engagieren und habe dann irgendwann festgestellt, okay, es gibt noch sehr viel mehr außer meiner Campuswelt und hatte mich eigentlich immer sehr für Europapolitik interessiert und war dann aber darüber, hatte ich die Möglichkeit, an einem Seminar teilzunehmen der Europäischen Jungen Liberalen. Also wie es die FDP in Deutschland gibt, gibt es die Jungen Liberalen als Jugendverband dazu und gibt es jede Menge andere europäische Parteien in den anderen Ländern Europas mit Jugendorganisationen dazu. Und ich hatte dann die Möglichkeit, zu so einem Seminar zu fahren und war völlig platt danach. Also ich war unglaublich begeistert, weil ich bin da hingekommen und man dachte so, ja, das ist halt so, das ist so die liberale Meinung oder so, ne? Das hatte man irgendwie schon so ausdiskutiert. Und plötzlich waren da jede Menge andere junge Menschen, die sich auch als liberal empfunden haben, die aber ganz unterschiedliche Positionen und Ansichten hatten, auch geprägt durch unterschiedliche nationale Historien zum Beispiel. Und ich war wirklich hin und weg. Also das hat so viel Freude gemacht. Da habe ich gesagt, okay, ich muss hier wieder zu einer Veranstaltung fahren. Und dann bin ich zu einem Kongress gefahren und dann habe ich noch mehr Menschen kennengelernt und habe festgestellt, wow, das ist so bereichernd, ich möchte mehr. Und habe dann auch, wenn man einmal so ehrenamtliches Engagement macht, dann ist man da auch sehr schnell drin. Dann zieht so das eine das nächste nach. Dann kommt jemand und sagt, ah, Mensch, Svenja, könntest du dir vielleicht vorstellen, hier noch eine Aufgabe zu übernehmen oder was hier zu machen? Und dann hatte mich auch jemand angesprochen, Mensch, Svenja, könntest du dir nicht vorstellen, für den Vorstand des Verbands zu kandidieren? Und da sind ungefähr 50 Organisationen, Jugendorganisationen Mitglied mit über 200.000 Mitgliedern in ganz Europa. Ich bin dann in den Vorstand gekommen, war 6 Jahre im Vorstand, zuletzt auch Vorsitzende und ich war in diesen 6 Jahren in 35 europäischen Ländern im Ehrenamt. Ich habe irgendwie Haustürwahlkampf gemacht, ich habe ein Flüchtlingscenter in Griechenland besucht, ich habe für Pressefreiheit auf Malta demonstriert, für Abtreibung in Polen, habe unglaublich viele junge Menschen aus ganz Europa kennengelernt und das war für mich auch dieser Funke zu sagen, ich kann und ich will noch mehr machen. Das war für mich so ein Prozess, wo ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, fürs Europäische Parlament zu kandidieren. Weil mich das wahnsinnig umgetrieben hat, dass es immer noch einen sehr großen Unterschied macht, wo in der Europäischen Union jemand herkommt. Ob er wie ich in Schleswig-Holstein aufgewachsen ist oder vielleicht in Rumänien oder Spanien. Das macht noch einen sehr, sehr großen Unterschied. Und das hat mich... Ja, ich glaube, Träume von jungen Menschen sind sehr ähnlich, ne? Irgendwie Ausbildung, Studium, erste eigene Wohnung, vielleicht große Liebe oder Herzschmerz. Aber die Chancen, die man tatsächlich ganz konkret hat, sind noch sehr, sehr unterschiedlich. Werde ich nicht vergessen, wir hatten eine Teilnehmerin bei einer Veranstaltung, die wir organisiert haben, war so ein Coaching und, der Flug hätte 200 € gekostet und man musste den halt erstmal auslegen und dann hat man den wieder erstattet bekommen. Und 200 € ist, wenn man aus einem Land wie Moldau kommt, natürlich viel Geld. Und hat sie gesagt, musste sie absagen, weil sie gesagt hat, das kann ich mir nicht leisten, das auszulegen. Und mag man jetzt sagen, das ist vielleicht so banal, aber da hatte ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, dass das tatsächlich eine echte Hürde für viele Menschen sein können. Dann habe ich da erstmal einen Solidaritätsfonds auch ins Leben gerufen, die Menschen dann zum Beispiel unterstützt und da die Auslagen erstmal nimmt. Auch sowas ist ja im Kleinen mal was verändern. Aber das war für mich so ein auslösender Moment, wo ich gedacht habe, ja, es macht immer noch einen Unterschied, woher du kommst für deine Chancen. Und ich will Europa besser machen. Und das kann ich am besten, wenn ich fürs Parlament kandidiere. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das, dann probiere ich das. Und es hat geklappt.
Das wäre übrigens tatsächlich jetzt einer meiner nächsten Fragen gewesen. Rein deskriptiv, wie finanziert man sowas? Also ich finde es ja schon interessant zu sagen, hätte man mir jetzt zu Studienzeiten gesagt, hier, kannst du dir sowas vorstellen, das zu machen, dann reist du durch alle Länder, dann wäre für mich natürlich die Frage gewesen, ja, klingt alles nett. Aber wer zahlt den Bums? Da geht es nicht nur um Leute aus Moldau, sondern vielleicht auch Leute in Deutschland. Darum kannst du uns da vielleicht einfach nochmal... da echt mal mitnehmen, wie finanziert man sich so quasi, nicht so ein Leben, das klingt jetzt so, als ob du da ein bisschen rumgereist bist, das bist du ja eben nicht, weil darum finde ich die Frage ja nochmal so relevant, du hast dich da ja eingebracht, ja. Wird das über die Partei, über den Verband, du hast gerade gesagt, man streckt es vor, aber man kriegt es ausgeglichen, das finde ich schon mal nochmal relevant.
Ja, also Politik ist Ehrenamt. Der große Teil von Menschen, die politisch aktiv sind, machen das im Ehrenamt. Aber klar, das kostet natürlich auch nochmal auch eigenes Geld oftmals. Ich habe eigentlich mein Studium immer zum großen Teil selber finanziert. Ich habe immer, ich glaube, seit ich 16 bin, auch gearbeitet. Ich habe für eine Tageszeitung geschrieben, zum Beispiel, wo du pro Zeile bezahlt worden bist, gewissen Centbetrag. Ich habe an der Uni als Mitarbeiterin da gearbeitet, als studentische Mitarbeiterin gearbeitet. und habe auch immer mir zum Beispiel bezahlte Praktika gesucht. Es gibt auch, also ich glaube, es gibt nur eine Sache, die ich bereue, und zwar wie immer die Sachen, die man nicht gemacht hat, dass ich kein Auslandssemester gemacht habe, kein Erasmus-Semester, weil ich damals nicht wusste, dass es dafür auch finanzielle Unterstützung gibt. Und ich dachte, das kann ich mir nicht leisten, weil ich nicht wusste, dass es finanzielle Hilfen gibt. Und ich dachte, oh, wenn ich vielleicht das Semester wiederholen muss, das geht nicht. Meine Eltern haben beide nicht studiert, die haben mich immer super unterstützt, aber die wussten zum Beispiel auch nicht, dass es bei Erasmus da Unterstützung gibt. Mhm. Deswegen ist mir das zum Beispiel ganz wichtig, dass wir immer darüber reden und informieren. Jeder junge Mensch muss wissen, was gibt es für Optionen. Was kann ich vielleicht machen, dass gerade Bildung, Zugang eben nicht vom eigenen Geldbeutel abhängt. Und bei parteipolitischem Engagement ist es so, dass man dann ganz oft das auch erstattet bekommt. Gerade wenn man dann zum Beispiel delegiert ist zu so einem Parteitag, da gibt es dann Erstattung oder man kann sowas dann auch als Aufwandsspende zum Beispiel an der Partei absetzen, von der Steuer beispielsweise. Aber ich habe tatsächlich einen großen Teil dann auch meines Engagements bereits gearbeitet. Mhm. Also ich habe Anfang 2015 war ich fertig mit dem Studium und habe dann gearbeitet und hatte zum Glück einen sehr flexiblen Arbeitgeber, wo auch zum Beispiel Homeoffice schon möglich war und auch flexibles Arbeiten. Ich habe dann ganz oft meine 40-Stunden-Woche Montag bis Donnerstag gemacht, damit ich im Ehrenamt Freitag, Samstag, Sonntag in Europa unterwegs sein konnte. Also auch das ist enges zeitliches Engagement. Und das war dann für mich auch der Punkt dann, okay, ich glaube, ich kann es mir vorstellen zu kandidieren. Ich hätte da Lust zu. Und dann muss man auch sagen, ja, ich bin dann auch auf die 30 zugegangen. Man muss mal auch sagen, okay, entweder konzentriere ich mich jetzt auf meine Karriere oder ich probiere es mal mit der Politik, weil natürlich ein Ehrenamt in der Intensität parallel zu einem Job kann man ja auch nur eine Zeit lang aufrechterhalten, wenn man beiden gerecht werden möchte.
Ist die Kandidatur die dritte Station?
Ja, das klingt so im Nachhinein, wenn man so raufguckt, wirkt das natürlich immer wie so ein roter Faden. Und irgendwann kommt man da an. Aber es wirkt eigentlich im Nachhinein immer so, weil ich glaube, wie jeder Lebenslauf ergeben sich Dinge eigentlich. Ja, Kandidatur ist auf jeden Fall, weiß ich jetzt nicht, ob das die dritte Station ist. Ich war mir jetzt nicht sicher, welche dritte Station Sinn macht zum drüber reden, aber vielleicht macht das Sinn. Das war natürlich toll. Ich war damals auch die Kandidatin der Jungen Liberalen und die Kandidatin meines Landesverbands Hamburg und konnte auf Platz 2 kandidieren. Also wurde da von der FDP auf dem Bundesparteitag auf den Listenplatz gewählt. Das war natürlich ein unglaublich toller Erfolg und der Wahlkampf war ein unglaublich tolles Erlebnis. Also ich war zum Beispiel 2 Monate auf Deutschlandtour mit den Jungen Liberalen und war wirklich in vielen Ecken und Enden unterwegs. Und Wahlkampf ist wirklich was Besonderes, weil man trifft so viele Menschen, man hat so viele Gespräche, so viele Eindrücke. Also ich glaube, das wird euch jeder Politiker sagen. Also Wahlkampf ist eine ganz, ganz besondere Zeit. Man hat natürlich auch oft viel Adrenalin, wenig Schlaf, weil man viel unterwegs ist, aber es ist, ich liebe das wirklich, diese Gespräche, diese Erlebnisse, diese Eindrücke. Es ist unglaublich toll, was man mitnimmt und ich finde das auch eine große Ehre, was Menschen einem dann teilweise auch anvertrauen. Wenn man an so einem Wahlkampfstand steht, kommen Menschen teilweise mit ihren ganz persönlichen Stories und vielleicht auch Problemen und du überlegst, okay, wie kannst du da irgendwie helfen? Und manchmal nimmst du dann auch Sachen auf, wo du vielleicht selber gar keinen Einfluss drauf hast, wo du aber gucken kannst, okay, vielleicht kann ich das an meine Kollegen in der Bezirksversammlung weiterleiten. Ich hatte am Wochenende beim Wahlkampfstand zum Beispiel ein Mann mit einer Gehbehinderung, der hat gesagt, Mensch, an dieser U-Bahn-Station gibt es nur 3 Sitzplätze, das ist viel zu wenig. Und dann sagst du, okay, ja, das ist echt ein Problem, das sehe ich. Und dann nimmst du das mit und dann schreibst du eine Mail an die Kollegen in der Bezirksversammlung zum Beispiel. Auch das, finde ich, ist auch Aufgabe von Politik. Oder du diskutierst dann über politische Themen und bringst irgendwie Gesetze mal rüber. Ich arbeite im Europäischen Parlament im Binnenmarktausschuss. Auch das war für mich immer das Thema. Viele haben mich am Anfang gefragt, Svenja, du kommst doch aus der Jugendorganisation. Warum machst du dann nicht sowas wie Erasmus oder so? Für mich war immer klar, ich will Wirtschaftspolitik machen, weil für mich ist Wirtschaft die Grundlage von allem. Wenn du eine starke Wirtschaft hast, hast du auch Geld für einen Sozialstaat, der Menschen unterstützt und befähigt, gutes Bildungssystem zum Beispiel oder ihnen auch wieder hilft aufzustehen, wenn man mal hinfällt. Deswegen war für mich immer klar, Wirtschaftspolitik zu machen. Und eigentlich, ja, die Wahl ins Europäische Parlament ist natürlich die Grundlage. Aber was mich jetzt die letzten Jahre eigentlich sehr geprägt hat, war die Arbeit am Gesetz für künstliche Intelligenz.
Die Liberalen in Deutschland sind ja zumindest seit einigen Jahrzehnten tatsächlich eher wirtschaftsgetrieben. Aber Liberalismus ist ja ein sehr weiter Begriff. Wie unterscheidet sich das in Europa? Nach meinem Gefühl sind die Belgier eher linksliberal, die Niederländer eher konservativ. Wie passt das so zusammen? Wie findet man zusammen? Gibt es da andere Schwerpunkte?
Die FDP und ich eigentlich außer eigentlich ganzheitlich liberal. Also ich mache ja sowohl Bürgerrechte als auch Wirtschaftspolitik. Und als FDP sind wir eigentlich immer sehr in der Mitte in unserer Fraktion und der Partei. Ich bin ja auch Vizepräsidentin unserer europäischen Dachpartei, der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa. Da ist übrigens die Marie-Agnes Strack-Zimmermann, unsere deutsche Spitzenkandidatin, ist auch unsere europaweite Spitzenkandidatin der Dachpartei.
Ist ja unsere Nachbarin und wir hier, sind die. Wir sitzen ja in Düsseldorf und wir waren schon vor ein paar Monaten großartig. Bei ihr auch im Wahlkreisbüro und haben mit ihr aufgenommen. Hat auch große Freude gemacht, ja.
Ich habe mir den Podcast tatsächlich angehört mit ihr. Fand ich sehr lustig. Am Strand oder so.
Richtig, unsere Sommerfolge.
Genau, wir waren mit ihr am Strand, ja.
Fand ich auf jeden Fall eine sehr, sehr unterhaltsame Folge auch. Jetzt habe ich meinen Punkt verloren, was wollte ich sagen? Ach so, genau, also als FDP sind wir eigentlich sehr in der Mitte auch, weil wir haben Parteien, die sind zum Beispiel eher dezidiert sozialliberal oder Parteien, die sind auch eher dezidiert klassisch liberal, sagt man dann oft. Und wir sind dann oftmals in der Mitte, also bei dem Thema Bürgerrechten können wir zum Beispiel mit anderen Parteien besser zusammenarbeiten, beim Thema Wirtschaftspolitik mit anderen Parteien besser. Man sagt hier in Brüssel oft, der erste Kompromiss ist in der eigenen Fraktion. Also man kommt mit seinem Parteibuch, mit seiner Position und dann muss man, wenn man verhandelt, gucken, wie sind die anderen positioniert. Weil wenn ein Gesetz ins Europäische Parlament kommt, geht es in einen Ausschuss und dann, wir sind im Moment 7 Fraktionen, ist von jeder Fraktion eine Person Verhandler oder Verhandlerin. Mhm. Das heißt, es ist so ein 7er-Team und du guckst, okay, welche Position ist für meine Fraktion mehrheitsfähig? Das heißt, du sprichst erstmal mit den Kollegen im Ausschuss, so würde ich reingehen, wo sind für dich vielleicht Pressure Points? Und dann musst du erstmal gucken, wie kriege ich eine Mehrheit in meiner eigenen Fraktion? Und dann verhandelst du mit den anderen. Mhm. Und musste ich immer rückkoppeln. Also ich sage ja immer, wenn man mal im Europäischen Parlament in Brüssel ist, dann sieht man, dass hier wahnsinnig viele Cafés, Sitzecken im Europäischen Parlament ist. Das ist, weil ein großer Teil der Arbeit hier Gespräche sind. Mit anderen sprechen, sich rückzukoppeln, sich rückzuversichern, auch zu überzeugen. Also sehr viel Netzwerk ist hier Grundvoraussetzung fürs Arbeiten.
Hast du ein konkretes Thema, wo sich die Liberalen unterscheiden? Ich kenne es zum Beispiel, ich finde es ganz lustig, bei den Grünen ist es so, ich glaube, die deutschen Grünen, worauf sie sich alle einigen können, ist der Atomausstieg. Und die finnischen Grünen sind, glaube ich, für die Atomenergie. Also egal, wie man dazu steht, ich finde es schon belustigend, wenn man das mal so sieht. Wie ist das bei den Liberalen? Hast du da ein konkretes Thema, was dir da einfällt?
Atomausstieg ist tatsächlich ein sehr gutes Thema, weil in Deutschland spaltet das eigentlich entlang der Parteilinien. In der Regel hier im Europäischen Parlament ist es aber eine Länderfrage. Okay. Also bei den Franzosen sind zum Beispiel eigentlich alle Franzosen für Atomenergie. Da spaltet das nicht national. Bei uns ist es ja ein Parteithema. Mhm. Und da gibt's hier nochmal verschiedene Themen. Ich habe 4 Jahre auch zur künstlichen Intelligenz gearbeitet. Da ist das Thema Bürgerrechte, Überwachung auch ein großes Thema, wo wir als Liberale ja eher sehr stark für Anonymität sind, gerade auch im öffentlichen Raum, eher die Bürgerrechtsfahne hochhalten. Wohingegen wir zum Beispiel Kollegen aus anderen Ländern haben, bei uns ja auch historisch bedingt, die Haltung, ne? Also, dass der Staat nicht so viel Macht über den Bürger haben sollte. Kollegen aus Ländern wie in Frankreich oder Spanien, wo in der jüngeren Historie geprägt ist, zum Beispiel durch Terroranschläge, wo eher ein anderes Verhältnis ist, also wo eher die Waage eher ausschlägt in Richtung Sicherheitsbehörden mit allen möglichen Fähigkeiten ausstatten zu wollen. Also das merkt man auch oft, dass viele politische Debatten durch nationale Interessen, aber auch nationale Historie geprägt sind. Ja.
Du hast jetzt schon mehrfach das Thema Bürgerrechte angesprochen und ich würde da nochmal ergänzen, also einfach den Begriff, ne, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und wenn man jetzt auch sieht, ich hasse es eigentlich, wenn Leute das sagen, es gibt eine rechte Bewegung in Europa. Kommt euch Liberalen dann nochmal eine besondere Verantwortung zu? Also das ist natürlich klar, alle Demokratinnen und Demokraten müssen dagegen ankämpfen, das ist völlig klar, aber ihr natürlich als auch nochmal selbst indiziert, die Rechtsstaatpartei, kommt euch da eine gewisse, nochmal eine besondere Verantwortung zu?
Also ich glaube, Liberale grundsätzlich sind immer Kämpfer für einen Rechtsstaat, statt Stärke des, also Stärke des Rechts, statt Recht des Stärkeren, sagt man ja auch so. Und ich glaube, wir dürfen nicht naiv sein. Ich mache ja auch Wirtschafts- und Handelspolitik. Und der Konflikt unserer Zeit ist Autokratie versus Demokratie. Wir sehen, dass Autokraten Demokratie angreifen und untergraben wollen. Ne? Das sehen wir in der Ukraine, die Russland seit vielen Jahren zu einem Schlachtfeld macht. Das sehen wir durch Hackerangriffe auf Politiker. Das sehen wir aber auch in der Wirtschaftspolitik, wenn von autokratischen Ländern bewusst versucht wird, Asymmetrien zu schaffen und Abhängigkeiten zu schaffen, um diese auch als Waffe gegen uns zu verwenden. Und da sage ich immer, wir dürfen nicht naiv sein, wir müssen uns dem ganz klar sein. Wir müssen unseren Rechtsstaat stärken, wir müssen ihn auch handlungsfähiger machen und wir müssen ihn vor allem verteidigen gegenüber denen, die ihn auch innerhalb der Europäischen Union von innen untergraben wollen. Mhm. Ja, wir müssen nicht weit gucken, gucken wir nach Ungarn, in Polen. Er ist ja zum Glück durch den Regierungswechsel da jetzt auch nochmal neue Hoffnung entstanden. Aber wir haben auch innerhalb der Europäischen Union sehr viele rechte Bewegungen, die die europäische Einigung und den Rechtsstaat unterminieren wollen. Und da müssen wir sehr gewahr sein, sowohl nach innen als auch nach außen uns gegen die Autokratien behaupten.
Hattest du zu Beginn des Jahres kurz die Sorge, dass die Liberalen in den Niederlanden sich mit Geert Wilders zusammentun? Oder warst du dir auch von Anfang an sicher, dass sie es nicht machen?
Also meine liberalen Kollegen haben mich eigentlich versichert, dass sie davon ausgehen, dass das nichts wird, aber dass sie da ihrer Verantwortung nachkommen und Gespräche in alle Richtungen führen. Aber ich bin natürlich wie viele auch da positiv, dass das nicht so gekommen ist. Aber das Wahlergebnis in den Niederlanden muss uns allen, glaube ich, auch eine Warnung sein. Auch wie krass emotionalisiert Politik ist und auch unabhängig von Fakten da Debatten geführt werden. Also ich glaube, das müssen wir alle als eine Warnung sehen, weil das schlimmste Ergebnis wäre natürlich, wenn es nicht gelingt, demokratische Regierung zu bilden, weil extreme Parteien so stark sind.
Sie haben vorhin schon mal kurz angedeutet, Sie waren ja Koordinatorin im Sonderausschuss für künstliche Intelligenz im digitalen Zeitalter, langer Titel. Bei künstlicher Intelligenz, woran denken Sie da eher? An die zahlreichen Übersetzer, die sich dann in den nächsten 10 Jahren einen neuen Job suchen können oder die vielleicht besser und auch leichter verfügbar werdenden Übersetzungen, die wir damit vielleicht erreichen?
Ja, künstliche Intelligenz, ich glaube, der Name ist schon das Irreführendste überhaupt. Weil künstliche Intelligenz im Moment eigentlich nur besonders gute Software-Systeme sind, würde ich mal ein bisschen überspitzt sagen. Wir haben im Europäischen Parlament sehr viel darüber debattiert, wie wollen wir KI regeln. Ich habe ja immer so ein bisschen gesagt, ich glaube, wir können da eigentlich ganz entspannt rangehen, weil wir dürfen nicht vergessen, dass künstliche Intelligenz ja nur ein Werkzeug ist. Und das, wofür ich künstliche Intelligenz einsetze, ist in der Regel ja schon sehr reguliert bei uns. Ja, ne? Also wenn ich was Illegales mache, ist es immer noch illegal, egal ob ich das selber mache oder mir von ChatGPT bei da helfen lasse, sage ich jetzt mal so überspitzt gesagt. Das heißt, was wir beim europäischen KI-Gesetz diskutiert haben und auch verhandelt haben, ist eigentlich der Anwendungsbereich. Weil ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft fragen, wie wollen wir mit KI umgehen? Weil Herr Schmidt, wie Sie auch eben gesagt haben, wird KI gerade auch im Jobbereich zum Beispiel einiges verändern. Ich sehe es vor allen Dingen aber als eine große Chance. Also gerade in angesichts auch des massiven Fachkräftemangels, den wir haben, können wir viele Aufgaben an eine KI outsourcen. Der Knackpunkt wird eher sein, dass wir Alternativen und Umschulungsangebote schaffen müssen für Menschen in den betroffenen Branchen. Aber ich sehe auch ein großes Optimierungspotenzial, Vereinfachungspotenzial dank KI. Und deswegen müssen wir, glaube ich, immer über die Anwendung diskutieren. Das haben wir auch beim europäischen KI-Gesetz, das ich auch verhandelt hatte für unsere Fraktion, so gemacht. Wir regulieren nicht die Technologie, was ja auch völlig verrückt wäre, weil man würde ja der technologischen Entwicklung immer hinterherlaufen, sondern wir haben auf den Anwendungsbereich geguckt, also wo wollen wir als Gesellschaft einen Rahmen setzen, wo wollen wir vielleicht eine Anwendung ausschließen oder wo definieren wir sie als besonders riskant, dass sie besondere Qualitätsanforderungen erfüllen muss beispielsweise.
Wo schließen wir aus?
Ich hätte mir ein bisschen mehr Ausschluss gewünscht. Also zum Beispiel das Thema biometrische Überwachung. Also die gleiche Technologie, die ich bestimmt 50 Mal am Tag nutze, um mein Handy zu entsperren, nämlich mein Gesichtserkennungstechnologie, kann eben auch genutzt werden, um mich im öffentlichen Raum zu überwachen. Vom Parlament aus und auch die deutsche Bundesregierung gemäß Ampel-Koalitionsvertrag war für ein vollständiges Verbot dieser Technologie zu Überwachungszwecken im öffentlichen Raum. Das war aber nicht mehrheitsfähig, weil alle Mitgliedsländer außer Deutschland diese Technologie nutzen wollten. Das heißt, wir konnten immerhin, also wir konnten kein vollständiges Verbot erreichen, aber immerhin hohe rechtsstaatliche Hürden einziehen, also wie diese Technologie genutzt werden darf, zum Beispiel mit einem Richtervorbehalt, Limitierung auf bestimmte schwere Straftaten oder Suche nach Vermissten zum Beispiel. Auch nur die gezielte Identifizierung ist erlaubt, also eine Person, die gesucht wird, entweder als Vermisste oder Verdächtige einer schweren Straftat. Aber man dürfte jetzt nicht zum Beispiel einfach mal gucken, wer kauft sich denn da ein Eis? Aha, ach ja, das ist die Svenja Hahn, die sich da ein Eis kauft. Also da konnten wir immerhin rechtsstaatliche Hürden einziehen. Da hätte ich mir aber zum Beispiel mehr gewünscht. Aber Verbot haben wir auch beim Social Scoring, wie wir das also aus China kennen. Also die Bewertung, ist das jetzt dem Staat genehmes Verhalten oder nicht zum Beispiel.
Ja, und ich denke, wenn wir in einem Jahr nochmal miteinander sprechen würden, gäbe es schon wieder ganz andere Fragen und ganz andere Antworten zu diesem Thema. Ich denke, kaum ein Punkt verändert sich so schnell wie dieser.
Ja, absolut. Also was ja eigentlich was Großartiges ist, das hat man auch in den Verhandlungen gemerkt. Also ich bin von der Fraktion, ich weiß nicht, was künstliche Intelligenz in 5 Jahren kann, wie großartig. Aber ich habe halt auch Kollegen, die sagen, oh Gott, ich weiß nicht, was KI in 5 Jahren kann, lass mal lieber regulieren.
Ja, wir müssen immer dran denken, wie das Internet 1996 aussah, was schon alle begeistert waren und dachten, das ist das Ende der Fahnenstange.
Ja, absolut.
Wir lassen uns überraschen. Davor liegt aber noch der 9. Juni 2024 und da ist natürlich die Frage, was machen Sie da, außer ins Wahllokal zu gehen?
Ich komme dann von einer Hochzeit von einem guten Freund, gehe ins Wahllokal und dann werde ich wahrscheinlich nach Berlin fahren zum Hans-Dietrich-Genscher-Haus zur Wahlparty und dann werde ich hoffentlich am Montag zurück nach Brüssel fahren. Zur ersten Fraktionssitzung nach der Wahl.
Und der Wahlkampf endet für dich vor oder nach der Hochzeitsfeier?
Wahrscheinlich vor der Hochzeitsfeier, ja. Also ich Samstagmorgen werde ich dann noch auf Wahlkampfständen sein und dann nachmittags direkt dann zur Hochzeit gehen. Also werde ich leider den letzten Abend keinen Wahlkampf machen, sondern Hochzeit von guten Freunden feiern.
Keine Flyer mehr verteilen.
Oh, vielleicht kann ich das bei der Hochzeit noch einen oder anderen Flyer verteilen. Also ich meine, Wahlkampf hört da noch nicht auf. Also ich habe immer ein paar Flyer in der Handtasche dabei.
Ja, dann hoffen wir, dass Autobahn oder die Deutsche Bahn Sie dann rechtzeitig nach Berlin bringen und sehen Sie dann in Berlin.
Ich hoffe auf die Deutsche Bahn. Ja, ich bin fahre viel Bahn und gerade Hamburg-Berlin ist ja auch einfach.
Dann sagen wir ganz, ganz lieben Dank. Wir haben gesprochen mit Svenja Hahn. Das hat Spaß gemacht und wir wünschen genau alles Gute für die nächsten 2 Monate.
Ja, vielen Dank auch von mir. Und ich habe hier meinen Abschluss noch, den wir inzwischen kennen, wo ich immer darum bitte, dass ihr uns gerne auf den entsprechenden Podcast-Kanälen wie Spotify oder Apple folgt. Dann bekommt ihr jede neue Folge direkt mit. Oder noch besser, lasst uns dann noch eine Bewertung oder einen Kommentar da. Ideen für Themen und Gäste immer gerne an info@foodhooks.de. Und wir laufen alle 2 Wochen, immer dienstags. Die nächste Folge kommt entsprechend am 7. Mai. Vielen Dank, bis dahin.
Eine Foodtalks Podcast Produktion 2024.